Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir widmen uns im Rahmen unseres Schwerpunkts zur EU-Wahl dieses und das nächste Mal der Medienfreiheit und sprechen mit dem Medienhistoriker und Präsidenten der Reporter ohne Grenzen Österreich, Fritz Hausjell, über den aktuellen Zustand der österreichischen und europäischen Medienlandschaft und die größten Herausforderungen anlässlich eines erneuten Absinken Österreichs beim Pressefreiheitsindex und vor dem Hintergrund politischer Gewalt in unseren Nachbarländern und problematischen medialen Situationen, etwa in Ungarn und der Slowakei. Und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. In welcher Zeit leben wir da eigentlich gerade in Europa, in der Politikerinnen und Politiker in Wahlkampfzeiten um ihr Leben fürchten müssen, wie etwa in Deutschland oder in der Slowakei? Eine Zeit, in der öffentliche Diskurse zusehends radikaler werden. Welche Bedeutung kommt hier der sich verändernden Medienlandschaft zu, in der qualitative Medien zusehends unter Druck geraten? Aktueller Anlass des folgenden Gesprächs mit dem Medienhistoriker und Präsidenten der Reporter ohne Grenzen Österreich, Fritz Hausjell, war die neuerliche Herabstufung Österreichs im weltweiten Ranking der Pressefreiheit und die drohende Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei. Wie sieht es also aus um die mediale Verfasstheit Europas am Vorabend der EU-Wahl, bei der zu befürchten ist, dass rechtspopulistische und nationale Parteien gestärkt und damit demokratische Kräfte und Institutionen geschwächt werden? Und wie sieht es in Österreich aus, in dem vergangenes Jahr die älteste Zeitung der Welt, die Wiener Zeitung, eingestellt worden ist? Welche Möglichkeiten sieht der außerordentliche Professor der Kommunikationswissenschaft, um diesen beunruhigenden politischen wie publizistischen Tendenzen entgegenzuwirken? Ich habe ihn dazu in seinem Büro am Institut für Publizistik in Wien befragt.
Ich begrüße Fritz Hausjell. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier heute auf der Publizistik in Wien. Wir sprechen über Medienfreiheit in Österreich und Medienfreiheit in Europa. Vorweg vielleicht anlässlich der aktuellen Gewalt an Politikerinnen und Politikern die Frage, wie hängt denn der Zustand der Medien und auch der Medienfreiheit mit möglichen Radikalisierungen in der Gesellschaft zusammen? Gibt es da Zusammenhänge und wenn ja, welche?
Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Zusammenhänge. Der eine Zusammenhang ist gewiss dem großen Strukturwandel der politischen, der gesellschaftlichen, medial vermittelten Öffentlichkeit zuzuschreiben, den wir so sehr stark über sogenannte Social Media Kanäle führen und wo durch die nicht transparent gemachten Algorithmen, aber wo wir sehr stark vermuten, auch in der Forschung, dass hier Aggressivität, Schrilles belohnt wird in der Transportierung und diese Stimmen dadurch auch noch einmal stärker sind, als sie ohne dies jetzt in der Gesellschaft sind. Und das bringt mit sich, dass auf der einen Seite manche verstummen, die gehen dann raus aus einzelnen Kanälen oder äußern sich dort nicht mehr in der Klarheit, wie es eigentlich wünschenswert ist für die gesellschaftlichen Debatten. Das ist ja grundsätzlich, sind ja diese Kanäle, wenn sie fair betrieben worden wären, ein Gewinn für die Demokratie und für die gesellschaftliche Weiterentwicklung. Aber so werden sie doch sehr deutlich zunehmend zu einer Bedrohung des gediegenen, fairen Diskurses in der Gesellschaft. Und der andere Punkt hat damit zu tun, dass die politische Radikalisierung durch den zunehmenden Rechtsextremismus auch auf der Medienebene sehr stark ausgetragen wird und jetzt nicht nur über Social-Media-Kanäle, sondern über eine sehr starke Angriffigkeit gegenüber den journalistischen Medien, die etwa von der FPÖ sehr systematisch als Systemmedien punziert werden oder als Lügenpresse, Lückenpresse, diese Auseinandersetzungen über den klassischen journalistischen Bereich, wie wir ihn früher alleine hatten und daneben einen Bereich der nicht kommerziellen Medien und der weitgehend auch nicht kommerziellen Medien, die sich Alternativmedien genannt hatten, damals aber mit dem, was heute unter diesem Begriff zumeist firmiert, überhaupt nicht vergleichbar ist. Und weil sich diese damaligen alternativen Medien darauf konzentriert hatten, Themen aufzugreifen, die in den journalistischen Großmedien als nicht ausreichend relevant gesehen worden sind und beim Ansprechen größerer Zielgruppen offenbar nicht lohnenswert waren. Aber diese Alternativmedien alten Typs der 70er Jahre, der 80er Jahre, haben sich immer auch als journalistische, haben sich den journalistischen Prinzipien untergeordnet, waren faktenorientiert. Selbstverständlich ist dort auch Meinung publiziert worden, das ist ja nichts Schlechtes. Und diese Auseinandersetzungen, die wir da führen, wir erleben das auch jetzt in einer Art und Weise, wo ich sehr bedauere, dass sich da angegriffene Institutionen, zum Beispiel der ORF, eigentlich fast nicht wehrt dagegen, wenn der neu von der FPÖ installierte Stiftungsrat Peter Westenthaler in einer eher abschneidenden Weise aggressiv einzelne Personen attackiert, insbesondere aus dem Journalismus, wo ich meine, das hat mit berechtigter Kritik oder auch nicht berechtigter Kritik eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist, dient ausschließlich dem, dass ein Teil des Publikums dazu animiert werden soll, diese Personen erstens überhaupt nicht mehr als etwas Relevantes wahrzunehmen und möglicherweise aber auch damit riskiert, aufgrund der Aggressivität des Tones, dass da irgendwann jemand sagt, naja, dem ziehe ich mal eine über. Ich habe das deswegen auch bei der Präsentation des Pressefreiheitsindexes als eine sehr konkrete Gefahr genannt, auf die wir uns dazu begeben. Und wir haben in Europa, in verschiedenen Ländern, ermordete Journalisten und ich möchte nicht, dass Österreich hier in der nächsten Zeit zu einem dieser Länder zu zählen ist. Da sind die verschiedenen Akteure und Akteurinnen im Land verantwortlich, darauf zu schauen, dass das nicht passiert. Und dass jetzt in unserem Nachbarland im Kontext einer heißen Mediendebatte um die Frage der Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dort, wo wir selbstverständlich auch von Reporter ohne Grenzen sehr mahnend unsere Stimme erheben und erhoben haben und weiter erheben werden. Aber es ist eben eine Frage auch der Wahl der Worte und alle, die insbesondere aufgrund auch ihrer Position zu jenen gehören, die von vielen gehört werden, sind meines Erachtens verpflichtet, die Schärfe ihrer Worte viel sorgfältiger zu kalkulieren.
Sie haben es angesprochen, vor dem Attentat ist also die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei betrieben worden. Wie ist denn auch diese Tendenz jetzt auch mit dem Attentat, auch im Hinblick auf die kommende EU-Wahl, für den Zustand und für die Medienfreiheit in Europa zu bewerten?
Ja, wir haben gerade was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, unterschiedliche Entwicklungen in den europäischen Ländern. Wir haben eine sehr schwierige Situation in Slowenien gehabt in den letzten Jahren. Hier scheint sich jetzt doch einiges zu entspannen. Wir haben eine sehr problematische Lage in Polen gehabt, die dank der entsprechenden Wahlergebnisse jetzt ein Stück auf dem Weg sind, einen gesellschaftlich austarierteren Rundfunk, der in den Händen der Republik ist, beziehungsweise der Gesellschaft ist, wiederzubekommen. Das sind alles Entwicklungen, die uns jetzt noch nicht wirklich Freude bereiten, aber zumindest einmal Genugtuung, dass es auch Entwicklungen geben kann, die nicht nur linear hinuntergehen, wie wir es in den Jahren davor eigentlich ausschließlich beobachten mussten. Ungarn ist nach wie vor absolut hochproblematisch und Österreich ist leider in diesem Bereich, wir haben zwar erfreulich das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, der sagt, dass die Ernennung der GremienvertreterInnen seitens der Regierung zu regierungsnahe und zu wenig fachlich nachvollziehbar erfolgt sind und daher hier eine Nachjustierung des Gesetzes notwendig ist. Was wir aber gleichzeitig beobachten, ist, dass die zuständige Medienministerin bis jetzt offensichtlich keinen einzigen Schritt gesetzt hat. Wenn sie Schritte gesetzt hat, dann tut sie es unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was mindestens ebenso problematisch ist, weil das ist eine Materie, die bräuchte in Wirklichkeit einen groß angelegten Konvent, um zu sehen, was ist denn die gesellschaftliche Verfasstheit, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt. Wir hören ja eigentlich in erster Linie die aggressiven Stimmen einer Partei, die darauf aus ist, diesen Rundfunk zu reduzieren auf einen sogenannten Grundfunk, was immer darunter zu verstehen ist, der von dieser Partei über Jahrzehnte als Propagandasender, als rot geframed oder andere Parteifarben unterstellend und jetzt kommt möglicherweise eine Regierungsbeteiligung wieder mit diese Partei, also der FPÖ. Und wir haben halt bei den beiden letzten Beteiligungen der FPÖ in Regierungen, was die Medienpolitik anbelangt, denkbar schlechte Erfahrungen gemacht in dieser Republik. Und daher warne ich davor und füge hinzu, würde mich ausgesprochen freuen, wenn möglichst viele politische Parteien, die hier um unsere Stimmen sich bewerben bei der nächsten Nationalratswahl, Klartext reden würden, was denn ihre Programmatik ist im Bereich der Medienpolitik. Das betrifft selbstverständlich in einem hohen Ausmaß den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber darüber hinaus sämtliche andere Medien, sowohl die nicht kommerziellen Medien als auch die kommerziellen Medien, weil das, denke ich, sollte allen klar sein, die sich als demokratische Bewegungen verstehen, die Bedeutung der journalistischen Medien, ihre Unabhängigkeit, ihre Vielfalt und ihre Stärke sind ganz wichtig, wahrscheinlich noch wichtiger als in der zurückliegenden Zeit für die weitere Entwicklung demokratischer Gesellschaften. Wir befinden uns in einem viel dynamischeren Transformationsprozess. Das hat auf der einen Seite mit der Europäisierung zu tun, das hat auf der anderen Seite mit der Führung von Kriegen zu tun, die sehr nahe zu uns stattfinden und die selbstverständlich infolge der Globalisierung massive Auswirkungen auch auf unsere Gesellschaften, auch auf die österreichische haben. Und hier ist daher gefragt, dass es neben den verschiedenen staatlichen Institutionen auch diese Instanz der Medien in einem möglichst starken Ausmaß gibt. Wir haben aber Medien, die im Verlauf der Zweiten Republik noch nie so schwach waren wie jetzt. Und das ist wirklich, das ist, wie man leider sagen muss, Feuer am Dach der Republik. Und ich erwarte mir daher, dass hier die einzelnen politischen Parteien klare Konzepte vorlegen. Wir wissen schon, es war in der Vergangenheit nie Medienpolitik ein großes Wahlkampfthema. Aber wir haben eine abtretende Regierung, deren erster Bundeskanzler aufgrund schwerer Vorwürfe der Korruption zwischen einzelnen Medien und seiner Partei und einzelnen Vertretern seiner Partei. Das ist einzigartig. Das hat es nie davor gegeben und sollte allein schon Anlass sein, dass wir Antworten bekommen von denen, die jetzt um unser Vertrauen werben, wie sie denn künftig dafür sorgen, dass es erstens diese korruptiven Vorgänge möglichst nicht wieder gibt. Denn die Antwort, die wir bis jetzt bekommen haben, das, was wir im Bereich der Regierungsinserate als Schutz bekommen haben, ist mehr Transparenz bei den Regierungsinseraten, bei gleichzeitig geringerer Frequenz der Diskussion darüber, weil früher haben wir vierteljährlich diskutieren können aufgrund der vorliegenden Zahlen. Künftig werden wir halbjährlich darüber diskutieren. Und vor allem, wir werden ergebnislos diskutieren, weil es ziemlich bedeutungslos ist, was in den Berichten drinsteht, ob die Berichte pro forma geschrieben werden. Es gibt keine Sanktionierung für sachlich falsche Entscheidungen bei der Vergabe der Regierungsinserate. Das heißt also, es kann selbstverständlich weiterhin, können Medien belohnt oder bestraft werden. Und es können unter den ganz großen Medien weiterhin diese Druck auf die Regierung machen, wie wir es in der Vergangenheit deutlich zu sehen bekommen haben, wenn jetzt sind diese Vorgänge in einer Zwischenberichtsform seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sehr klar am Tisch. Es gibt noch kein Gerichtsurteil, es gibt noch keine Anklage. Aber die Fakten, die hier vorliegen, sind ausgesprochen schwerwiegend. Und wenn die Medienministerin meint, sie hätte mit mehr Transparenz das Problem gelöst, ist sie einfach irrend. Es ist nicht anders zu formulieren. Denn auf die Frage, wie denn die Kontrolle künftig funktioniert, war ihre Antwort in einer Pressekonferenz, naja, die erfolgt ja über die Medien. Damit man es klar sagt, was heißt das? Die Medien oder ein Teil dieser Medien sind ein Teil des Problems oder können weiterhin ein Teil des Problems sein. Das ist ungefähr, wie wenn ich die viel zitierte Wurst dem Hund zum Aufpassen gebe.
Ist das einer der Gründe, warum Österreich erneut im Pressefreiheitsindex abgesunken ist? Und was sind die weiteren? Hat da auch vielleicht das Ende der Wiener Zeitung eine Rolle gespielt?
Ja, die Gründe sind in der Tat leider vielfältig. Sie wissen, der Gesamtindex setzt sich sozusagen aus 5 Einzelindexen, Subindexen zusammen für die unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und der Bereich der Regierungsinserate, der fällt sowohl jetzt in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weil das eben auch etwas ist aufgrund der weitgehend willkürlichen Vergabe in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, dass hier das für die einzelnen Medienhäuser eine äußerst unsichere und vor allem die journalistischen Inhalte letztlich tangierende Art der Finanzierung ist. Und auf der zweiten Ebene, nämlich des Verhältnisses Politik und Medien, Politik und Journalismus, schlägt das natürlich auch entsprechend negativ zur Buche. In diesem Bereich haben wir doch erheblich auch Punkte eingebüßt. In der wirtschaftlichen Komponente, weil wir manchmal gefragt werden, naja, es hat ja auch positive Entwicklungen gegeben, ja. Die sind aber sehr überschaubar und sind durch deutliche Negative zum Teil wieder marginalisiert worden oder neutralisiert worden. Wir haben im letzten Jahr eine sehr hohe Förderung für den klassischen Medienbereich gehabt durch die Digitalisierung, die unterstützt worden ist, die sich allerdings dann bei genauerer Betrachtung als relativ eigenwillig herausstellt. Und auch das bin ich mir nicht sicher, ob das nicht in Zukunft noch deutlich eher negativ ausschlagen wird. Jetzt hat es einmal positiv sich ausgewirkt, aber insgesamt ist auf der wirtschaftlichen Seite der weitere Verlust von Werbegeldern aus dem kommerziellen Bereich zu registrieren. Dieser Strukturwandel der Werbewirtschaft, der ist durch nichts aufgehalten worden. Die Werbegelder sind im letzten Jahr noch stärker als in den Jahren davor bei den Digitalgiganten gelandet und nicht bei den klassischen journalistischen Medien. Das bringt mit sich, dass die Medien weiter ihre Redaktionen schmäler personell ausgestalten. Das heißt, wir haben damit eine weitere Schwächung des Journalismus. Das geht selbstverständlich in die Bilanz hinein, dass Zeitungen wie der Kurier, Zeitungen wie die Kleine Zeitung hier deutliche große Kündigungsmaßnahmen gesetzt haben im journalistischen Bereich. Noch gar nicht in diese Bilanz eingegangen ist das, was jetzt etwa für dem Marktführer der Kronenzeitung also angekündigt ist, wo mit zumindest 40 Journalisten, Journalistinnen weniger wir von einer Größenordnung reden, die ungefähr ein Viertel der Redaktion ausmachen. Das ist ja bei gleichzeitig auf der anderen Seite, nämlich auf der politischen Seite, aber auch auf der Ebene anderer Machteliten aus dem Wirtschaftsbereich und anderen, die weiter ihre PR-Stäbe hochrüsten. Die Politik hat sowieso unter Kurz hier enorm ausgebaut, unter Sebastian Kurz, und das hat dazu geführt, dass es ein völlig aus dem Lot gebrachtes Ungleichgewicht gibt. Und das heißt, je mehr professionell gemachte politische Öffentlichkeitsarbeit in die Redaktionen hineingetragen wird, aber auch in anderen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Kultur und so weiter, umso mehr ist der Journalismus tendenziell weniger imstande, hier alle Fakten immer ausreichend zu prüfen, alle Inszenierungsstrategien sozusagen zu sehen und rechtzeitig entsprechend journalistisch eigene Strategien dagegen zu setzen. Das fängt schon bei der Themensetzung an, dass hier vieles erheblich schwächer geworden ist. Und ja, gar keine Frage, so eine wichtige Zeitung wie die Wiener Zeitung. Warum war die so wichtig? Weil ja Stimmen aus der handelnden Politik in die Richtung gegangen sind, die ist zu klein, zu unbedeutend. Dass das noch dazu auch von der grünen verantwortlichen Sprecherin gekommen ist, hat mich einfach nur entsetzt. Ich sag's, wie es ist. Denn die Grünen waren in ihrer medienpolitischen Konzeption die ganzen zurückliegenden Jahre immer auf der Seite der kleinen Medien und haben die Bedeutung der kleinen Medien für eine vitale Demokratie verteidigt, erkannt und verteidigt. Und jetzt wird mit der Begründung, dass die Wiener Zeitung zu klein gewesen wäre, die abgedreht. Das ist derartig widersinnig. Ich meine, wären die Grünen hergegangen und gesagt, wir würden sie ja erhalten, aber wir haben nicht das Medienministerium und wir sind der Juniorpartner. Es tut uns leid. Nö, das war ja nicht die Argumentationslinie. Und erstens, kleine Medien sind wichtig, weil auch die Vielfalt des Publikums ein entsprechend diverses Angebot braucht. Zweitens, die Medienministerin meinte bei ihrem letzten Interview, ich glaube, es war ein ZIP2-Interview, wenn ich mich recht entsinne, führte als Begründung unter anderem an, dass die Nutzerinnen, die Leserinnen der Wiener Zeitung schwer überalterte Struktur aufgewiesen hätte. Sie legte zwar keine Zahlen vor, aber sie behauptete dort, es gäbe unter den über 90-Jährigen mehr Leser bei der Wiener Zeitung und Leserinnen als bei den unter 30-Jährigen. Selbst wenn das richtig wäre, kann das kein Grund sein, eine Zeitung abzudrehen. Erstens wird sich die Medienpolitik die strukturelle Frage sinnhafterweise stellen für die nächsten 20 Jahre. Wie geht sie denn mit älteren Menschen um, die selbstverständlich absolut gleiches Recht haben wie ich mit 65, wie jemand anderer mit 25, mit 16 oder was immer wir jetzt als Alter hernehmen, ein ordentliches, möglichst vielfältiges Medienangebot zu nutzen. Und dass über 90-Jährige mit in den überwiegenden Fällen wahrscheinlich weiterhin die gedruckten Medien lesen werden, sollte ausreichend Grund sein, dafür zu sorgen, dass hier nicht der Schlachtruf "Die Zukunft ist digital" als Lösung gesehen wird. Selbstverständlich. Die Gegenwart ist schon lange digital und die Vergangenheit ist auch schon seit ganz vielen Jahren in zunehmendem Ausmaß digitalisiert. Aber man könnte sich auch Gedanken darüber machen, ob es nicht jetzt nicht nur bei den älteren Segmenten der Gesellschaft ein völlig berechtigtes Interesse gibt, weiter sich die Informationen aus gedruckten Medien zu holen, weil beispielsweise die Feinmotorik ab 70, 80 bei vielen Menschen sie im Wesentlichen daran hindert, tatsächlich ein Smartphone, ein Tablet, so zu verwenden, dass sie nicht dauernd jemand brauchen, der ihnen, weil sie die Dinge wieder verstellt haben, hier eine sehr mühsame und unerquickliche Art der Mediennutzung hineingedrängt werden. Und ich stelle aber auch die Frage, ob nicht auch jüngere Altersgruppen, und ich habe das auch in Aufsätzen dazu mich schon geäußert, ob nicht auch jüngere Gruppen, die im Beruf, es gibt wenige Berufe, wo wir nicht vor den Bildschirmen sitzen oder mit Bildschirmen arbeiten, dass wir dann, wenn wir in unserer Freizeit souverän für uns informieren, uns unterhalten, uns bilden und das über verschiedene Medien tun, vielleicht sehr froh sind, wenn wir dann mal nicht am Bildschirm das tun müssen, weil es nur mehr diese eine Möglichkeit gibt. Und es gibt Situationen, Lebenssituationen, wo man ein bisschen unrund ist, weil man auf seinem Smartphone beispielsweise ja ganz viele, ganz wichtige Dinge hat und das ungern dann auf der Badematte liegen lässt, wenn man in den Fluss oder in den See oder ins Schwimmbad ins Wasser geht. Das heißt, wenn ich dort meine Zeitung, mein Buch habe, natürlich kann mir das jemand fladern. Aber dann ist der Schaden sehr überschaubar. Ja? Und daher vermute ich, dass wir, und das hängt natürlich auch ein Stück davon ab, wie gut die Medienunternehmen, wie das Medienmanagement die Vorzüge, die so ein alt ausgespieltes Medium hat, auch entsprechend anbietet und bewirbt und weiterentwickelt. Denn wenn man beispielsweise in die Papierqualität investiert, wenn man dadurch auch natürlich ganz andere Dimensionen hat, wenn man großformatige Zeitungen hat und mit Grafiken, mit Bildern anders arbeiten kann als auf dem doch überschaubaren Bildschirm eines Smartphones, dann kann das schon für sich etwas sein, womit man Menschen bei so auf Papier ausgespielten Medien nicht nur hält, sondern neue hinzugewinnen kann. Und die Frage, die wir dabei natürlich uns auch zunehmend stellen müssen, ist im Technologiebereich die Ressourcenfrage. Wir haben derzeit bei diesen Endgeräten einen unglaublichen Verschleiß an Ressourcen, die limitiert sind auf dieser Welt. Das ist das Holz für die Papierproduktion auch, aber das ist nachwachsend. Und wenn man dafür sorgt, dass entsprechend auch mit, was wir ja schon seit Jahrzehnten tun, nämlich das Papier recyceln, dann ist dort wahrscheinlich insgesamt die Bilanz punkto Nachhaltigkeit die günstigere. Und diesen Fragen werden wir uns selbstverständlich auch stellen müssen bei medienpolitischen Entscheidungen. Und daher glaube ich, wir brauchen mehr Weitblick, wir brauchen aber auch selbstverständlich Visionen in der Medienpolitik, die diesem enormen Strukturwandel, den wir gerade durchleben, Antworten entgegenstellen.
Fritz Hausjell, zum Schluss über den Verlust der Wiener Zeitung, nicht nur als Qualitätsmedium, sondern auch als analog nutzbares, digital barrierefreies Medium sozusagen. Das war der erste Teil eines Interviews, in dem der Medienhistoriker und Präsident der Reporter ohne Grenzen Österreich Stellung bezieht über die aktuelle mediale Verfasstheit Österreichs und Europas in Zeiten zunehmend radikalisierter öffentlicher Diskurse am Vorabend der EU-Wahl. Nächste Woche setzen wir dieses Interview fort. Dabei geht es unter anderem darum, wie es in Europa gelingen könnte, den qualitativen Journalismus auch im digitalen Bereich zu stärken und Alternativen zu kommerzialisierten und algorithmusgesteuerten Plattformen internationaler Konzerne zu entwickeln. Und auch darum, welche Rolle der kürzlich in Kraft getretene European Media Freedom Act spielen könnte. Das war der Widerhall wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.